Sie ist als Wissenschaftsdisziplin jetzt noch gar nicht so alt, aber hat in den letzten gut 100 Jahren natürlich unser aller Leben beeinflusst und ist gefühlt auch in allen Lebensbereichen irgendwie immer wichtiger geworden. Die Psychologie. Wir machen heute beim Spektrum Podcast eine Reise durch das Jahrhundert der Psychologie, wie es einige nennen. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
Ja, Sigmund Freud, der gilt ja gemeinhin so als der Vater der Psychoanalyse. Und was sich seit diesen Anfangstagen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts aus der Psychologie und auch Psychotherapie alles entwickelt hat, das ist schon bemerkenswert. Die Forschung hat extrem viel über unser menschliches Innenleben rausgefunden in Studien und Experimenten. Und natürlich ist vieles an unserer Psyche aber trotzdem noch sehr, sehr rätselhaft und wird es wohl teilweise zumindest auch für immer bleiben. Das macht das Ganze ja auch so spannend. Und wir wollen in dieser Folge mal so eine kleine Reise durch das letzte Jahrhundert machen, das einige eben als das Jahrhundert der Psychologie, wie ich gerade schon gesagt habe, bezeichnen. So auch Steve Eyer. Der ist Psychologe und war lange Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft. Einige von euch kennen ihn vielleicht hier auch schon aus dem Podcast. Heute schreibt er noch eine Psychologie-Kolumne, ein Quantum Wahrheit bei Spektrum, ist aber vor allem freier Autor und er hat ein Buch geschrieben. Seelenzauber heißt das. Untertitel: Aus Wien in die Welt, das Jahrhundert der Psychologie. Da taucht es wieder auf. Und Steve ist heute seit langem mal wieder mein Gast hier im Podcast. Ich freue mich sehr. Hallo Steve.
Ja, hallo Marc. Ich freue mich auch sehr, mal wieder dabei zu sein.
Steve, was hat dich denn bewogen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, wie du sagtest, bin ich ja ziemlich lange Zeit Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft gewesen, genauer gesagt bei Gehirn und Geist lange Zeit im Magazin für Psychologie und Hirnforschung. Und da bestand mein täglich Brot darin, ja, in Psychologie-Themen zu machen. Und ich habe da mit der Zeit über die Jahre so ein kleines, ja, Geschichtsfable entwickelt. Also ich hatte viele Artikel zu historischen Themen einfach. Also zum Beispiel habe mal einen Artikel gemacht über Karl Philipp Moritz. Das war ein Goethe-Zeitgenosse, der das erste Psychologie-Magazin in Deutschland gegründet hat. Das hatte den lustigen Titel Magazin für Erfahrungsseelenkunde. Und also das ist, wir sprechen vom 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, also ziemlich lang her. Diverse andere Themen über Georg Büchner als Hirnforscher und dann auch mal einen Artikel, einen längeren, über die Reise von Sigmund Freud mit C.G. Jung zusammen nach Amerika im Jahr 1909. Und wie das so ist bei Psychologie-Magazin-Artikeln, muss man ziemlich schnell zum Punkt kommen, kann keine großen Sprünge machen. So ein Artikel ist nach 6 oder 8 Seiten oder 20.000 Anschlägen dann halt mal wieder vorbei. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, da könnte man noch so viel mehr erzählen. Es gibt so viel spannende Anekdoten aus der Psychologie-Geschichte, dass ich mir da das als Buchkonzept mir überlegt habe, wie man das aufziehen könnte. Und habe dann versucht, tatsächlich ein erzählendes Sachbuch zu machen. Also meine Idee war eben nicht einfach nur das, was es ja gibt, so eine kleine Psychologie-Geschichte aufzuziehen, sondern wirklich zu versuchen, das so romanhaft wie möglich erzählerisch zu machen. Viele Anekdoten aus dem Leben, zum Beispiel angefangen bei Freud, aber auch bis in die nahezu heutige Zeit. Genau, und dann so habe ich dann die Arbeit am Seelenzauber begonnen. Und das war eine sehr aufregende Zeit, aber auch ein sehr schönes Projekt, wie ich finde.
Ja, und auf ein paar der großen Namen, die du gerade schon angeschnitten hast, werden wir auf jeden Fall auch gleich noch eingehen. Ich würde aber gleich erstmal beim, ich sag mal, Urschleim in Anführungszeichen anfangen, und zwar bei Begrifflichkeiten wie Psychologie, Psychoanalyse, Psychotherapie. Es sind ja sehr, sehr viele Schlagworte in diesem Feld. Vielleicht kannst du uns nochmal so ein bisschen helfen, das ein bisschen einzuordnen. Einerseits, was verstehen wir genau darunter? Und vielleicht auch mit diesem geschichtlichen Blick, wann wurde denn unser Verständnis davon etabliert oder geprägt?
Ja, das ist echt ein interessanter Fall, weil die Psychologie, glaube ich, wie keine andere Wissenschaft eigentlich so ein Zwitterwesen ist. Es gibt sozusagen die offizielle akademisch-wissenschaftliche Disziplin namens Psychologie und es gibt eine populäre Psychologie, die sehr verbreitet ist. Also es gibt auch diesen Satz, Psychologie ist die Wissenschaft mit einer langen Vergangenheit und kurzen Geschichte, weil als Disziplin gibt es sie, also an den Universitäten begann das etwa so zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es gibt das erste psychologische Institut der Welt, wurde an der Uni Leipzig gegründet, 1879. Und diese ersten Psychologen, die da Forschung gemacht haben, das waren eigentlich Philosophen, die sich für Phänomene des Bewusstseins interessiert haben. Die haben zum Beispiel Wahrnehmungen untersucht, wie stark hängt der Stärke eines Reizes, den man irgendwie physikalisch messen kann, mit der subjektiven Wahrnehmung zusammen. Oder wie erinnern wir Dinge, wie vergessen wir, wie kommen Assoziationsketten zustande. Das war sozusagen so eine experimentelle Psychologie an den Unis. Und dann kam so etwa zur Wende vom 19. auf 20. Jahrhundert eben ein gewisser Sigmund Freud in Wien auf die Idee, eine Tiefenpsychologie zu begründen. Also 1896 hat er diesen Begriff zum ersten Mal benutzt, er nannte das Psychoanalyse. Und das war gleichzeitig quasi eine Theorie darüber, wie die Psyche funktioniert, die sehr stark eben auf dem Unbewussten basiert und auf Prozessen der Verdrängung zum Beispiel. Das sind Dinge, die wir sozusagen nicht in unserem wachen Bewusstsein haben können oder wollen, die wir dann abschieben in diese dunkle Kammer. Und er war ja Arzt und hat letztlich eigentlich eine Behandlungsmethode entwickelt. Und das hat er dann im Kern auch als Psychoanalyse bezeichnet, eben sehr viele Sitzungen gehabt, in denen die Patienten frei assoziieren sollten. Also das waren zum großen Teil Frauen, die unter einer Krankheit in Anführungsstrichen litten, die es damals Hysterie bezeichnet wurde. Und diese Patientinnen hatten also alle möglichen Arten von Symptomen, Schmerzen, Lähmungen, Ausfälle, Ohnmachten. Und Freuds Durchbruch war letztlich, diesen Patienten sprechen zu lassen, also sich auf diese berühmte Couch zu betten und ihnen zuzuhören. Was es bis dahin für unsere Begriffe unglaublicherweise nicht gab. Also es gab zwar den Begriff der Psychotherapie auch schon vorher, schon seit Ende des 18. Jahrhunderts, aber im Wesentlichen hat man eine psychische Störung als eine Art Willensschwäche interpretiert und man hat versucht, den Willen der Leute zu stärken. Also die Hauptmethoden waren eiskalte Güsse, kaltes Wasser, Hydrotherapie auf Fachjargon genannt, elektrische Stimulation und auf die Leute einreden, also suggestive Methoden. Und davon hat sich Freud halt verabschiedet. Das war der Beginn der Psychoanalyse. Und damit war aber auch gleichzeitig der Beginn dieser Art populären Psychologie, die halt sehr viele Spekulationen darüber anstellte, was denn in unserem Unbewussten so vor sich geht. Dass wir ein Unbewusstes haben, dass wir nicht sozusagen ständig Herr unserer Sinne, unserer Wünsche sind oder auch Traum ist vielleicht das offensichtlichste Beispiel. Da passieren Dinge, die wir überhaupt nicht steuern können, denen wir selber wie so Kinozuschauer quasi beiwohnen. Also es gibt irgendwie eine Art Dimension in der Psyche, die unserer Kontrolle und auch unserem Wissen möglicherweise entzogen ist. Aber was eben die Tiefenpsychologie dann besonders auszeichnete, also Freud hat das letztlich ins Rollen gebracht, aber es kamen viele andere Nachfolger, also die berühmtesten sind wahrscheinlich Alfred Adler und C.G. Jung, die dann eben andere Konzepte davon entwickelten, was da eigentlich passiert im Unbewussten. Und das ist bis heute eigentlich so das Wesentliche an der Populärpsychologie, die einem darüber erzählt, was wirklich, was ist dein wahres Selbst, was willst du wirklich, was steckt hinter diesen, ja, der Fassade dessen, was du so glaubst. Und das hat so einen gewissen Nervenkitzel natürlich zunächst einmal. Man denkt sich, okay, da gibt es Dinge, von denen ich gar nichts ahne. Aber es hat natürlich auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, großspurige, vielleicht sogar anmaßende Haltung, dass es Menschen gäbe, die also Methoden besitzen, einem zu erklären, was da wirklich passiert. Und in gewisser Weise nicht mehr in so einer, in der Form, wie das Freud betrieben hat, aber diesen Anspruch, Aussagen über das Unbewusste zu machen, das ist so ein Kernbestandteil eigentlich von populärwissenschaftlicher Psychologie, bei der sich halt vielen wissenschaftlich arbeitenden Psychologen die Fußnägel kräuseln, weil die denken, ja, darüber kann man entweder nichts sagen. Es gibt so ein berühmtes Zitat von Max Planck, der meinte, eine Psychologie des Unbewussten kann es gar nicht geben, weil es ist ja per se unbewusst, also wissen wir nichts darüber. Aber Freud und andere hatten halt die Vorstellung und das Ego sozusagen zu behaupten, ich weiß, was da passiert und ich erkläre euch das jetzt mal. Und diese Art Zwitterwesen-Psychologie gibt es quasi bis heute. Genau, und das ist vielen Leuten nicht so ganz klar, weil man denkt, da Psychologie, okay, da geht es halt um die Psyche, um die Seele, aber dass die wissenschaftliche Psychologie von ein paar ganz grundsätzlich anderen Dingen ausgeht als diese Tiefenpsychologie, das muss man erstmal verstanden haben, glaube ich.
Ja, und der Blick hat sich auch ein bisschen gewandelt, ne, auf diese, sag ich mal, Urgesteine oder Pioniere der Psychologie. Die spielen natürlich in deinem Buch auch eine wichtige Rolle. Klar, Sigmund Freud zum Beispiel. Wie muss ich mir denn, wenn ich auf diese Phase auch in dieser Zeit gucke, das da vorstellen bei dem in Wien?
Ja, also wenn man versucht, so ein historisches Sachbuch zu schreiben, stößt man automatisch an gewisse Probleme. Und eins ist genau das, sozusagen die Zeit von damals nachvollziehbar, also sich selbst als Autor erst einmal zu machen, aber eben auch dem Leser, weil man sich, glaube ich, die Enge dieser K&K-Zeit, also Wien war ja die Hauptstadt des Habsburger Reiches, also man spricht auch vom viktorianischen Zeitalter, wo sich das auf Queen Victoria in England bezieht, aber es waren eben diese sehr rigiden Gesellschaften, die sehr stark von Obrigkeitshörigkeit geprägt waren, also Kaiserverehrung, Kaisertreue, und auch eine ganz rigide Sexualmoral zum Beispiel hatten. Also es war so nahezu unmöglich, vor allen Dingen für Frauen irgendwie körperliche Prozesse irgendwie auszuleben. Also schwitzen, irgendwelche komischen Gerüche von sich geben. Das war alles in höchstem Maße verpönt. Die Menschen, Frauen vor allen Dingen, waren eben eingezwängt, auch in Korsetts, aber auch für Männer in sehr starke gesellschaftliche Zwänge. Und das kann man sich, glaube ich, in unserer alles geht, jeder kann, was er mag, Gesellschaft kaum noch vorstellen. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor bei der Art von Störungen, die sich hier bei Sigmund Freud in seiner Praxis zum Beispiel aufgelaufen sind. Also die Patienten, die bei ihm kamen. Also er war zwar, hat Medizin studiert und wollte aber eigentlich eine Uni-Karriere machen. Also er war Neuropathologe, er hat Aale seziert und hatte irgendwie neurologische Studien angestellt. Er hatte sich aber verliebt in Martha Bernays und wollte heiraten und er brauchte einen Brotjob. Und er fand, er war zudem auch Jude und hatte besondere Schwierigkeiten, an der Uni Fuß zu fassen. Am liebsten hätte er die Professorenkarriere eingeschlagen, aber das blieb ihm anfangs zunächst noch verwehrt und dann hat er einfach eine Praxis eröffnet. Und er hat 1886 dann in Wien um die Ecke vom Rathaus eine Praxis aufgemacht und hat seine 5 Schwestern ins Wartezimmer gesetzt, um den ersten Patienten zu zeigen, dass das eine sehr nachgefragte und gesuchte Praxis ist. Und ein bisschen, finde ich, ist diese Episode, die zum Beispiel in dem Buch vorkommt, lässt dann den Menschen Sigmund Freud so ein bisschen lebendig werden, der halt auch ein starkes, nicht nur ein großes Ego hatte, sondern auch ein starkes Talent dafür, sich in ein bestimmtes Licht zu setzen, seine Position deutlich zu machen und auch teils mit einer sehr herrischen, er hat in einem Brief von Martha Bernays sich auch selbst mal als einen kleinen Tyrannen beschrieben, also eine sehr egomanische Haltung eigentlich an den Tag gelegt und die beherrschte eigentlich von Anfang an auch diesen Kreis, den er dann gegründet hatte, um gleichgesinnte Ärzte in Wien, die sich einmal die Woche trafen bei ihm in der Praxis und aus der dann später 1908 eben die psychoanalytische Gesellschaft hervorgegangen ist. Und diese ganze Bewegung, was eigentlich letztlich erstmal eine Privatveranstaltung eines Arztes in Wien war, ist zu einer Welt umspannenden Bewegung der Psychoanalyse geworden, die in ganz viele Bereiche ausgestrahlt hat, die später vor allen Dingen in den Kulturwissenschaften, in Literaturtheorie und so weiter große Bedeutung hat und eben auch zu einer bedeutenden Therapierichtung geworden ist, die aber an den Universitäten eigentlich nie wirklich Fuß gefasst hat. Es gab mal eine Zeit so in den 60er, 70er Jahren, wo das so populär war, dass es auch Lehrstühle dafür gab. Heute gibt es einige private Universitäten, Sigmund Freud Universität zum Beispiel, die auch Psychoanalyse lehren und ausbilden in dem Bereich. Aber es gibt nach wie vor eigentlich diese strikte Trennung zwischen der wissenschaftlich-experimentellen Psychologie und dieser tiefen Psychologie.
Jetzt ist Sigmund Freud wahrscheinlich der größte Name so, den kennen auch viele Leute, die mit weder der wissenschaftlichen Seite noch mit der therapeutischen Seite irgendwie was zu tun haben. Ein bisschen weniger bekannt vielleicht Carl Gustav Jung, du hast ihn schon angesprochen, und Alfred Adler, aber auch die kennt man noch. Das sind so die großen Namen, wenn ich jetzt so an die frühe Zeit denke. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen. Waren die wirklich so wichtig? Also welche Rolle haben die gespielt in dieser frühen Entwicklung von der Psychologie?
Genau, also es hat sich so in der, sagen wir mal, bis zur Machtergreifung der Nazis, bis zum Ausbruch des Krieges, des Zweiten Weltkriegs, eben eine Phase, in der sich die Psychoanalyse als Bewegung etabliert hat. Also Freud war von Anfang an sehr daran gelegen, daraus nicht nur seinen privaten Club zu machen, sondern wirklich das in die Welt zu tragen. Und Adler war einer der ersten mit ihm näher bekannten Ärzte, die zu diesem Club gehörten und der sich dann so ab etwa 1910, 11 immer mehr von ihm distanziert hat, weil Freud, das ist ja auch mittlerweile eigentlich so Allgemeinwissen, hat einen sehr starken Fokus auf die Sexualität und die Libido-Theorie gelegt. Er sagte, das Unbewusste war für ihn im Wesentlichen so eine Abstellkammer für all das, was wir an unmoralischen Trieben in uns haben und Wünschen, die wir haben über Inzest und Mord und Totschlag und allen Dingen, die sozusagen für ein zivilisiertes Zusammenleben nicht zu gebrauchen sind und die wir dann quasi abschieben und zensieren, die dann im Traum in verstellter Form zum Beispiel wieder auftauchen. Und Adler war einer der Ersten, die gesagt haben, Sexualität ist schon irgendwie auch wichtig und kann auch die Quelle für verschiedene Probleme sein, aber es gibt eigentlich einen viel wichtigeren Faktor und das war für ihn das Gefühl der Minderwertigkeit. Er hat sozusagen den Kernimpuls des Unbewussten darin gesehen, dass wir als Menschen, und er hat das quasi so entwicklungspsychologisch argumentiert, also ein kleines Kind, das auf die Welt kommt, ist vollkommen hilflos, kann nichts, ist beobachtet bei anderen Fähigkeiten, von denen es überhaupt keine Vorstellung hat und hat irgendwie sozusagen diese Theorie entwickelt, dass wir diesen in uns schlummernden Minderwertigkeitskomplex, wie er das dann nannte, haben, der für ganz viele Verhaltensweisen im späteren Leben verantwortlich ist. Und Jung wiederum hat eben diesen Begriff des kollektiven Unbewussten geprägt. Also für ihn war das Unbewusste vor allen Dingen ein Reservoir an ja instinkthaften Mustern, die wir schon lange, also die Menschheit quasi schon lange entwickelt hat und die so sich in gewissen Archetypen, wie er das nannte, so Bildern zum Ausdruck kommen, zum Beispiel in Träumen und in Fantasien. Also es waren völlig unterschiedliche Vorstellungen. Der einzige gemeinsame Nenner, dass es da ein Unbewusstes gibt und irgendwas rumorte. Aber was da genau rumort, da konnten sich diese drei Herren und auch viele andere Herren vor allen Dingen, es war im Wesentlichen ein Männerkreis, nicht einigen und ja, gründeten dann häufig eigene Veranstaltungen. Also Adler hat dann eine Vereinigung für freie Psychoanalyse gegründet, wie er das nannte, weil man da endlich frei seine Meinung sagen konnte, was man bei Freud sozusagen nicht konnte. Und Jung war der Begründer der analytischen Psychologie. Also wir kennen ja heute, wenn man es, je nachdem wie detailliert man das aufschlüsselt, einige hundert verschiedene therapeutische Ansätze, Gestalttherapie, humanistische Ansätze, Psychodrama, dann auch vor allen Dingen die Verhaltenstherapie, die ja heute so ein Standardverfahren in der Psychotherapie ist, die sich auch sehr stark als Gegenbewegung zu der tiefenpsychologischen Herangehensweise betrachtete. Aber ganz viele dieser Vertreter waren ursprünglich mal Psychoanalytiker von der Ausbildung her. Also selbst einige Hardcore-Verhaltenstherapeuten, Joseph Wolpe zum Beispiel, ein Südafrikaner, der da sehr viel zu beigetragen hat. Sie waren von der Ausbildung her Psychoanalytiker, weil das die erste etablierte psychotherapeutische Methode war, die es gab. Genau, und es ist einfach sehr faszinierend auch, wie sich diese Bewegung immer weiter aufgeschlüsselt hat, differenziert hat im Laufe der Zeit und wie viel Intrigen und Anfeindungen und Machtspiele dabei im Schwange waren, die ich zum Teil versuche in dem Buch auch nachzuerzählen, weil sich diese größtenteils Herren gerade in den Anfangszeiten eben einfach Schulen gegründet haben, die auch wesentlich darauf abgestellt waren, dass sie die Ansätze der anderen abwerteten und sagten, naja, so, das ist viel zu einseitig und so kann man das gar nicht machen. Also immer sozusagen dieses Muster, man selbst hat den Stein der Weisen gefunden und die anderen sind irgendwie vom rechten Pfad abgekommen. Das hat sich heute zum Glück alles ziemlich entspannt. Es gibt zwar immer noch verschiedene Therapierichtungen, Schulen, Ausbildungsinstitute, aber wir haben einen sehr viel offeneren, man könnte auch sagen, so eklizistischen Zugang. Also wenn man heute eine Psychotherapie macht, kommt man mit Methoden ganz unterschiedlicher Ursprungs in Berührung. Das können teilweise ursprünglich psychoanalytische Ansätze sein, aber auch verhaltenstherapeutische. Aber in der Anfangszeit eben waren das noch sehr verfeindete Schulen.
Ja, sehr, sehr spannend. Also was ich schön finde, ist, da klingt auch gerade schon ein bisschen durch. Natürlich alles irgendwie große Denker, große Geister und wahnsinnig einflussreich gewesen, auch für das folgende Jahrhundert dann. Aber das kommt dann natürlich auch im Buch ein bisschen rüber. Alles irgendwie auch Typen mit ihren Marotten, ne?
Ja, genau. Also, und es ist tatsächlich auch, das fand ich selber auch in der Recherche spannend zu sehen, dass viele dieser Begründer von Therapierichtungen aus schwierigen Verhältnissen kamen. Aus Familien mit schlagenden oder alkoholkranken Vätern, mit übergriffigen Müttern. Also es gibt ja so ein bisschen dieses Klischee, oder gab lange Zeit das Klischee, ne? Psychologen haben alle irgendwie selber einen kleinen Hau und kompensieren den irgendwie in ihrer Arbeit. Und der wird oft dazu benutzt, um das, was psychologische Theorien besagen, irgendwie abzuwerten. Ich finde es aber spannend, dass auf der einen Seite da schon ein Funken Wahrheit dran ist. Also viele Begründer von Psychotherapierichtungen hatten zumindest familiäre Belastungen, aber haben sozusagen aus diesen Belastungen auch eine Sensibilität entwickelt, sich über bestimmte Dinge Gedanken zu machen. Und es ist keineswegs so, dass nur weil jemand eben aus einer belasteten Situation kam, die Theorie, die er darauf basierte oder den Ansatz, den er daraus entwickelte, dass das irgendwie ja bedeutet, dass der irgendwie wertlos sei oder dass man da irgendwie drauf herabblicken sollte. Also ich finde das gerade spannend, das ist mir bei der Recherche zum Buch auch nochmal deutlich geworden, wie sehr eben auch diese familiären Prägungen da eine Rolle spielten. Übrigens auch bei den Frauen, also ne, es gab ja dann so etwa ab den 1920er Jahren vor allen Dingen vermehrt auch viele weibliche Psychoanalytikerinnen, dann auch zum Beispiel mit so jemandem wie Karen Horney, Leute, die sich von dieser Sexualtheorie Freuds stark abgesetzt haben, sich davon verabschiedet haben, die auch ein ganz anderes Bild der Frau dann entwickelt haben, als das in diesem patriarchalen Denken von Freud noch präsent war. Genau, und auch bei denen ist es häufig so, dass die eben ja aus der Beschäftigung mit eigenen, in Anführungsstrichen, Problemen oder Belastungen aus ihrem familiären Hintergrund eben Psychologinnen oder Psychotherapeutinnen geworden sind.
Ja, sehr spannend, weil du es auch gerade zweimal schon selber angeschnitten hast, wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Thema Frauen. Also man hört gerade aus dieser Anfangszeit eigentlich immer nur Männernamen als diese Koryphäen und so. War das dann situativ bedingt wirklich so oder ist das einfach was unterbelichtet ist?
Also ich glaube, es ist tatsächlich de facto so, dass sich Psychotherapie in den ersten Jahrzehnten hauptsächlich ein Angebot von Männern an Frauen waren, weil die Patientinnen damals zu einem größeren Teil weiblich waren, was ja heute auch immer noch so der Fall ist. Also in aktuellen Statistiken ist es etwa ein Verhältnis von 2:1 von weiblichen und männlichen Klienten in der Psychotherapie. Und die Anbieter damals waren, also die Anbieter in Anführungsstrichen, die Leute, die halt sich psychotherapeutisch betätigt haben, waren großteils Männer, haben sich diese Gesellschaften auch mehr geöffnet für Frauen und haben auch die Akzente einfach anders gesetzt. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass in der Anfangszeit sozusagen das Aufstellen einer bestimmten Theorie darüber, wie der Mensch funktioniert, ein Menschenbild zu prägen, sehr eng verknüpft war mit der Art, wie man sich eine Therapie vorgestellt hat. Man hat es heute, oder wie soll ich sagen, die Wissenschaftler letztlich herausgefunden, dass diese Verbindung zwischen der Theorie, die man über etwas anstellt, und der Methode, der Wirksamkeit der Methode, sehr viel lockerer ist. Also es ist nicht so, dass wir, Freud hat tatsächlich so behauptet, dass weil seine Therapie anschlägt, muss ja auch was an der Theorie dran sein. Und weil die Theorie stimmt, kann die Therapie wirken. Und heute wissen wir, dass da sehr viele andere Faktoren im Schwange sind, die dazu führen, dass Dinge helfen können, auch wenn das, was man sich dabei gedacht hat, eigentlich mit Vorsicht zu genießen ist oder gar nicht so wichtig ist letztlich. Also letztlich gibt es drei große Faktoren, die in der Psychotherapie eine Wirkung haben. Das eine ist irgendwie eine Art von Einsicht in mein subjektives Befinden zu erleichtern. Warum fühle ich mich in manchen Situationen so, wie es ist, oder weshalb habe ich diese oder jenen Probleme? Einfach nur das Faktum, eine gewisse Einsicht zu gewinnen, verschafft Linderung. Und da ist es ironischerweise gar nicht so bedeutend oder so wichtig, ob das wissenschaftlich richtig ist, ob man das wirklich so sagen kann, sondern wenn das subjektiv für mich überzeugend ist, dann hat es einen lindernden Effekt. Die zwei anderen Faktoren sind Erfahrungen, also neue Erfahrungen zu machen, vor allen Dingen in Beziehungen zu anderen Menschen, auch positive Erfahrungen zu machen, und Übung. Also das ist sozusagen das Schwergewicht bei der Verhaltenstherapie, wo man einfach versucht, bestimmte Gewohnheiten, Denkmuster, Gefühlsmuster auch zu durchbrechen und durch andere zu ersetzen. Das hat dann später in den 60er Jahren, da gab es eine sogenannte kognitive Wende in der Psychologie, da hat man sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man bestimmte Reize zum Beispiel interpretiert und dadurch dann zum Beispiel Ängste davor entwickelt. Diese Vorstellung, dass also die Theorie und die Praxis so eng miteinander zu tun hätten, die hat sich eigentlich als ja, ziemliche Illusion erwiesen. Ich finde, ein ganz schönes Beispiel dafür ist, hat jetzt nichts direkt mit Psychotherapie zu tun, aber bei der Akupunktur ist es so ähnlich. Wir wissen, dass Akupunktur tatsächlich Schmerzen, bestimmte Arten von Schmerzen, ziemlich wirksam lindern kann. Da gibt es eigentlich überhaupt keinen Zweifel dran. Und das geht auch über den reinen Placebo-Effekt, also einfach die Überzeugung, dass mir das hilft, hinaus. Aber die ganze Theorie von Meridianen, Energieplanen, Blockaden und all dem ist sozusagen eine folkloristische Deutung, die in China mal entstanden ist, die übrigens tatsächlich auch geformt wurde von der kommunistischen Partei als Exportartikel. Also das war in China ursprünglich mal viel vielfältiger. Und das mag auch noch dazu beitragen, dass es hilft, wenn man so eine Vorstellung hat, was dahinter steckt. Aber das ist eigentlich unabhängig davon. Also Wissenschaftler oder Mediziner würden oft sagen, ja, es gibt zwar keine Energiebahnen im Körper, aber die Akupunktur hilft trotzdem. Und es gibt andere Mechanismen, die dafür verantwortlich sind.
Ja, sehr, sehr spannend. Steve, ich hänge gerade auch noch ein bisschen an dem Fakt, den du gerade gesagt hast, so ein Drittel zu zwei Drittel, sagst du, ne, 1:2. Das ist auch interessant, weil sich das sicherlich ja auch gewandelt hat, ist zumindest so ein bisschen mein Erleben, dass auch Männer eher an den Punkt kommen, dadurch, dass es mehr präsent ist, auch in der Öffentlichkeit irgendwie sich dann auch Hilfe zu suchen, im Zweifel, wenn sie das wollen oder brauchen. Und wenn wir gerade überhaupt so über Geschlechter und so weiter sprechen, würde ich gerne nochmal auf was zurückkommen, was du über Freud gesagt hast, nämlich, dass bei ihm das Thema Sex so unfassbar wichtig war. Du widmest ihm auch ein eigenes Kapitel im Buch. Bei Freud denkt man ja jetzt irgendwie an dieses ganze Ödipus-Ding, ne? Irgendwie Vater ermorden, Mutter heiraten und so. Wie wurde das denn damals aufgenommen, dieser Fokus auf Sex? Du hast ja auch gesagt, wir lebten eigentlich in einer Gesellschaft, die sowas bisschen ja eher kritisch beäugt hat, wenn man das so offen angesprochen hat. Und wie schaut man denn auch heute darauf, auf diese Bewertung der Rolle von Sex und Verlangen in der Psychologie? Also hat sich das verändert?
Also man muss zunächst einmal sagen, dass das damals natürlich skandalös war. Also das war ein, es gibt ganz viele Anfeindungen der Psychoanalyse oder auch von Vertretern von Freud und anderen persönlich, die das also als unmoralisch und als moralische Degeneration oder Verführung der Jugend und sonstiges abgelehnt haben. Aber das Interessante daran ist, dass man sich ja auch durch diese Ablehnung quasi eine Bewegung formieren kann. Also man, gerade weil der Psychoanalyse so viel Gegenwind entgegenblies, hat das halt auch die Kräfte, den Zusammenhalt der Bewegung selber sehr stark gestärkt. Und Freud hat teilweise sogar selbst auch solche, wie soll ich sagen, hat ja dieses Muster erfunden, ja gerade weil die Leute das nicht machen wollen, beweist es ja, dass ich recht habe. Wenn man so offen über zum Beispiel über sexuelle Wünsche, Impulse sprechen könnte, wenn die nicht verdrängt werden müssten, dann würde es auch diesen Widerstand nicht geben. Also der Begriff des Widerstands spielt ja in der Psychoanalyse eine ganz große Rolle und ist auch nicht ganz, wie soll ich sagen, nicht ganz unkritisch, weil man, wenn man davon ausgeht, dass man den Widerstand seines Patienten oder seiner Patientin überwinden muss, dann ist das ja schon fast eine Einladung zur Grenzüberschreitung. Und also es ist ein sehr asymmetrisches Verhältnis da zwischen Behandler und Patient oder Patientin, was auch in der damaligen Zeit, als es noch keine klaren Regeln für ärztliches Verhalten gab, oft dazu führte, dass es sexuelle Beziehungen zwischen Behandlern und ihren Patienten gab. Also das war damals skandalös, das ist aber ein fundamentaler Baustein der freudianisch, der ursprünglichen Psychoanalyse, die sich seitdem auch stark verändert hat. Also es gibt heute auch sehr viel ja, andere psychoanalytische Ansätze, die viel weniger darauf basieren. Und wir haben es in der heutigen Zeit oder in den letzten Jahrzehnten mit einer immer stärkeren Entstigmatisierung nicht nur von psychischen Störungen allgemein zu tun, also der einer größeren Offenheit dafür, Probleme auch zuzugestehen, sich, aber auch bei anderen darüber zu reden und auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist ein wichtiger Faktor, weshalb es heute auch eine viel größere Inanspruchnahme von professioneller psychologischer Unterstützung gibt. Und das Thema Sexualität ist da halt eines unter vielen. Ich glaube, dass man letztlich grob vereinfacht sagen könnte, dass Freud ein Phänomen seiner Zeit, nämlich die Unterdrückung von Körperlichkeit und Sexualität in der Gesellschaft sozusagen zu so einer Art Menschheitskonstante erhoben hat und die gesamte Welt, Menschheitsgeschichte mit solchen Mustern erklären wollte. Und also spätestens mit der sogenannten sexuellen Befreiung der späten 60er und 70er Jahre in einem Zustand sind, wo man sehr viel offener damit umgeht und eben längst nicht alle psychischen Probleme jetzt auf irgendwelche verdrängten Libido-Phänomene abstellen kann. Aber davon würden auch heutige Psychoanalytiker zum allergrößten Teil, glaube ich, nicht mehr ausgehen. Also da hat sich sehr viel gewandelt. Das ist auch interessant, finde ich, an diesem Thema zu sehen, wie schwierig es ist, kulturelle Prägungen, also den Zeitgeist der Epoche oder des Jahrzehnts, meinetwegen, in dem man lebt, zu trennen von Allgemeingültigem über den Menschen. Also das wurde in jeder Zeit getan. In den 60ern waren es vielleicht die Bewusstseinserweiterungen und das wahre Ich hervorzukehren, was da so eine Riesenvergötterung erfuhr, wo man auch im Nachhinein denkt, okay, dass man jetzt irgendwie ein paar Pillen einschmeißt, kann alle möglichen Arten von Zuständen erzeugen, aber man ist trotzdem kein anderer Mensch danach und entdeckt vielleicht nicht das Himmelreich. Also diese Art der Prägung der Zeit, in der man steckt, von der kann man sich sehr schwer lösen. Und das fand ich persönlich auch irgendwie aufschlussreich bei der Recherche zu dem Buch, wie sehr das eben passiert. Genau.
Ja, das verstehe ich gut. Es ist ja irgendwie auch immer, wenn man Wissenschaftsgeschichte sich auch anschaut, merkt man, dass natürlich auch alle Forschenden immer irgendwie Kinder ihrer Zeit sind. Das gilt ja nicht nur für die Psychologie, sondern eigentlich für alle Bereiche, dass das auch gewissen Trends oder Zeitgeistvorstellungen dann immer auch ein bisschen unterliegt. Ne?
Genau. Die interessante Frage ist nur, was sind unsere Scheuklappen, die wir heute haben? Also man stellt sich das mal vor, ja gut, die haben halt damals in der Zeit so und so gedacht, deshalb wurde das gehypt. Aber wenn man das fortsetzt, müssen wir anerkennen, dass das für uns heute genauso gilt. Und es ist aber total schwer, sich vorzustellen, wie man das vielleicht in 20 oder 30 Jahren auf heute zurückblicken wird. Und also heute wird zum Beispiel ja sehr viel über so, sagen wir mal, Kollateralfolgen der Entstigmatisierung gesprochen. Also wir sind sehr viel offener im Umgang mit psychischen Störungen, aber es führt auch dazu, dass Menschen sich Anerkennung für eine Eigenart halten, die sie nicht mehr als Krankheit oder als irgendwie problematisch verstanden wissen wollen. Also nehmen wir Autismusformen zum Beispiel oder ADHS oder andere Dinge, die sozusagen eine Art Lobby bekommen haben. Ja, dass man das als Talent und als Besonderheit des Menschen betrachten muss. Aber worin auch immer so ein Moment steckt, dass man das so als festes Charakteristikum des Menschen, also wenn man Psychotherapie betreibt, dann geht man ja per se davon aus, dass es einen Zustand gibt, der ist in irgendeiner Art und Weise nicht ganz zufriedenstellend. Der wirft irgendwelche Probleme auf im Befinden oder im Zwischenmenschlichen und man will etwas verändern. Wenn man etwas verändern will, geht man natürlich per se davon aus, dass das auch möglich ist. Wenn ich aber meine Eigenart als festes Charakteristikum will, das will ich nicht nur nicht geändert wissen. Ich möchte nicht, dass Leute auf mich zukommen und sagen, da kannst du doch was dran machen. Ja, also man entwirft dann ein Label dafür, dass man eben ja, anders ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht in 20, 30 Jahren darauf so ein bisschen zurückblickt, dass dieses Identitäre, was da drin steckt, ich mache das zu meinem Aushängeschild, zu meiner Eigenschaft und daran kann und soll nichts verändert werden können, dass das vielleicht etwas ist, was man irgendwann später rückblickend mal als eine Prägung unserer Zeit ansieht. Aber ich weiß es nicht, ist nur eine Spekulation.
Ja, kann man auch nicht wissen, aber guter Punkt. Ich würde nämlich gerne nochmal auch einen Rückblick wagen. Du sagst ja auch oder nennst es im Untertitel des Buches das Jahrhundert der Psychologie, also das 20. Jahrhundert oder von mir aus auch noch bis heute reingerechnet. Und so insgesamt betrachtet, was würdest du denn sagen? Wie hat sich denn unsere Vorstellung seit diesen Anfängen bei Freud und vorher unsere Vorstellung durch diese ganzen psychologischen Theorien und auch Fortschritte gewandelt? Und inwiefern hat vielleicht auch ja, dieses Verständnis solcher Ideen und Konzepte auch unsere Gesellschaft beeinflusst?
Also ich glaube, dass die Psychologie einen ganz wesentlichen Anteil daran hat, dass es zu einer immer stärkeren Individualisierung der Gesellschaft kam. Also das, was letztlich mit der Idee einer Psychotherapie verbunden ist, ist ja der Anspruch auf ein Wohlbefinden. Und wenn man sich zurückversetzt in die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, dann war das eben oft so, dass andere Dinge waren wichtiger. Wohlbefinden des Einzelnen, ja, schön und gut. Aber in erster Linie musste man der Nation, also man musste unterwürfig sein, man musste den Autoritären gehorchen, man musste bestimmten Regeln einhalten. Also es war eine sehr enge Gesellschaft, von der wir uns über die Jahrzehnte, glaube ich, immer mehr entfernt haben und das individuelle Wohlbefinden hat eine, wie soll ich sagen, ist einen Raketenaufstieg hingelegt. Das ist letztlich ja eigentlich das, was heute alles andere soll sich dem unterordnen. Der Staat hat gefälligst dem individuellen Wohlbefinden möglichst vieler Menschen hilfreich zu sein. Und die Vorstellung, dass Staat und Nation und Heimat und Gott und all diese Begriffe heute sozusagen so nice to have sind, wenn man sich damit gut fühlt, okay, kann man bis zum gewissen Grad sich die zu eigen machen und Religiosität, Nationalstolz, BVB-Fansatum oder irgendwas entwickeln, aber der wesentliche Punkt, um den es geht, ist halt das Individuum und das Wohlbefinden des Individuums. Und ich glaube, dass die Psychologie, die ist ja letztlich auch die Wissenschaft des Individuums, wie der Einzelne ja, sich fühlt, was er denkt, wie er sich mit bestimmten gesellschaftlichen Ansprüchen auseinandersetzt. Und das ist halt sozusagen ja die Wissenschaft des Individuums schlechthin, könnte man sagen. Und ich glaube, dass das der wesentliche Punkt war, dass diese Individualisierung, die, wie soll ich sagen, das hat natürlich erstmal einen wahnsinnigen emanzipatorischen Touch. Also das hat was wahnsinnig Positives, was wir, glaube ich, heute auch gar nicht mehr so als einen Wert erkennen. Dazu muss man sich auf die alten Zeiten zurückbesinnen und sich vorstellen, was das für ein Leben damals war. Aber andererseits kann es auch sozusagen überschießen in ja, ein Anspruchsdenken, dass sich alles meinem individuellen Wohlbefinden und der Anerkennung meiner Persönlichkeit unterordnen hat und dass man eine Schwierigkeit hat, sich vielleicht ja gewisse Erfordernisse des Gemeinschaftslebens einzufügen, weil man eben denkt, ja, aber ich will das aber so und die anderen sollen mir Respekt zollen, die sollen mir nicht sagen, wie ich mich zu verhalten habe oder so. Und das kann neue Konflikte und neue Spannungen einfach dadurch auch produzieren. Aber ich glaube, dass das der wesentliche Punkt ist, weshalb die Psychologie auch so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine wahnsinnige Beliebtheit in der Gesellschaft hat und von so vielen Leuten. Also es gibt ja, wenn man sich den Buchmarkt allein ansieht, ne, viele Leute interessieren sich auch für Evolution oder für Mikrobiologie, für Virologie vielleicht auch. Aber die Psychologie ist ja, hat ein ganzes, ja, eine ganze Buchhandlung könnte man füllen mit Büchern über die Psyche. Dieses wahnsinnige Interesse, das da zum Ausdruck kommt, das hat ja auch seinen Grund.
Genau. Also würdest du im Nachhinein jetzt auch, das wollte ich dich auch noch gerne fragen, das Jahrhundert der Psychologie heißt es in deinem Untertitel, das würdest du auch unterschreiben und vor allem auch fortschreiben, ja, nach dem Ende des 20. Jahrhunderts bis in unsere Jetztzeit. Das ist es auf jeden Fall gewesen für dich.
Ja, also in dem Buch ist es so, lag das einfach nahe, weil der Zeitraum, den das Buch abdeckt, so grob ein Jahrhundert ist. Also es reicht, ne? Freud war 1856 geboren, begann so um die 1890er Jahre herum seine Theorie zu entwickeln und das Buch reicht so bis in die Spätphase des 20. Jahrhunderts. Wir sind ja jetzt schon einige Jahre darüber hinaus. Also ich glaube, dass sich die Entwicklung der Individualisierung und des Anspruches auf individuelles Glück, also diese Zeiten sind nicht vorbei, sondern das ist nach wie vor präsent. Ich glaube, dass man vielleicht in eine Phase kommt, wo man auch realisiert, dass viele Dinge, die mit persönlichem Wohlbefinden zu tun haben, nicht nur vom Individuum abhängen, sondern auch etwas mit einer Sinnerfüllung zu tun haben, die zum Beispiel durch Familie oder durch die Orientierung an andere und auch ein gewisses Maß von Zurückstecken verbunden sein kann. Also ich glaube, dass man mehr einen Weg versucht zu finden, der das auch mit einschließt und der, böse gesagt, den puren Narzissmus als glücksbringenden Weg so ausschließt. Ich meine, auch dazu gibt es eine Menge Diskussionen in der Gesellschaft, eine Menge Bücher auch, die sich darum drehen, ob jetzt zum Beispiel die Digitalisierung und die Selbstdarstellung in sozialen Medien, ob das einen Schub für narzisstische Tendenzen gibt oder nicht. Ich glaube, dass das auch in der Psychologie natürlich weiter eine Bedeutung hat. Was ich interessant finde, ist, dass es eben diese Spaltung zwischen der etablierten Wissenschaft namens Psychologie und dieser populären Schiene gibt. Und diese Spannung zwischen diesen beiden, das finde ich interessant, in welche Richtung sich das entwickelt, weil es da ganz grundsätzliche Unterschiede gibt. Also mal ganz grob gesprochen, Psychologie als Wissenschaft ist eine statistische Wissenschaft. Die gibt immer nur Tendenzen an. Die untersucht irgendwelche Effekte zum Beispiel, die auftreten können. Aber das ist nicht wie in der Physik, wo wenn man den Stein fallen lässt, dann fällt er halt mit einer ganz bestimmten Geschwindigkeit und einer ganz bestimmten Richtung irgendwo hin. In der Psychologie kommen sehr viele Faktoren zusammen und das erzeugt eine große Unsicherheit. Aber die populäre Schiene der Psychologie versucht immer sozusagen Einzelfälle zu erklären und zu analysieren. Bei dir ist das genau deshalb, weil. Und sowas kann keine ernsthafte wissenschaftliche Psychologie leisten, weil sie kann sagen, ja, es könnte etwas damit zu tun haben. Oder ich kann dir mit so und so großer Wahrscheinlichkeit sagen, wie was auch immer, das Verhalten deiner Eltern, deiner 27 anderen Geschwister oder was auch so einen Einfluss gehabt haben. Aber man kann natürlich nie mit Gewissheit eine Erklärung geben. Aber genau das ist der Anspruch, den viele Leute an Psychologie herantragen. Weshalb fühle ich so? Was ist mit mir? Was ist da los? Und deshalb wird es immer diese Spannung geben zwischen dem, was man seriös wissenschaftlich als Psychologie betreiben kann und dem, was man halt in populärwissenschaftlicher Form oder auch in ganz trivialer Form serviert bekommt als Psychologie. Genau, und wie sich das in Zukunft weiterentwickelt, das finde ich spannend. Also ich würde davon ausgehen, dass sich dieses, sagen wir mal, wissenschaftliche Denken in Anführungsstrichen weiter durchsetzt, aber wer weiß, vielleicht gibt es auch einfach ganz viele verschiedene Nischen, in denen sich das dann weiter fortsetzt.
Ja, interessanterweise, das wäre auch meine abschließende Frage jetzt, so wo stehen wir heute? Also ich würde sagen, Psychologie ist präsenter denn je. Du hast diese vollen Regale in den Buchläden angesprochen, ne? Auch Podcasts über das Thema sind beliebt. Es ist auch immer wieder Thema in Dokumentationen, Filmen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, was ja gut ist, viel mehr Leute beschäftigen sich damit. Und wenn es vielleicht irgendwo ein Problem gibt, ist man eher bereit, sich auch Unterstützung zu suchen, zumindest in weiten Teilen der Bevölkerung. Würdest du zum Schluss nochmal deine Einschätzung sagen, dass sich, ich sag mal, die gesellschaftliche Anerkennung der Psychologie dann auch entscheidend gewandelt hat nochmal?
Also ich glaube schon. Ich kann mich in meiner Kindheit auch gut erinnern, dass das Image von Psychologen eigentlich ein sehr schlechtes war. Also das, was ich am Anfang meinte, die haben ja alle selber so ein bisschen einen Hau und da ist nicht wirklich Verlass drauf, was die sagen und was die mit einem möglicherweise machen in irgendwelchen Therapien. Und das hat sich, glaube ich, sehr stark gewandelt. Also man kann fast sagen, dass man das Psychologen oder Psychotherapeuten so eine Art neue Heilige geworden sind. Also man geht nicht mehr in die Kirche, weil man irgendwie dem Pfarrer seine Sünden beichtet, sondern die Psychotherapie ist der Ort, wo man seine Sünden in Anführungsstrichen beichtet und man wird damit belohnt, dass einem gesagt wird, das sind aber keine Sünden, das geht allen so und das sind ganz normale Phänomene und so kannst du damit umgehen. Aber der Anspruch auch an, also die Heilserwartung, die viele Menschen auch mit Psychotherapie verbinden, ist, glaube ich, das ist auch eine Sache, wo ich mir in der Zukunft etwas mehr Rationalismus und Aufklärung erhoffe. Das hat auch Freud, muss man ehrlich sagen, auch in die Welt gesetzt, diesen Mythos des kathartischen Effektes. Also der Groschen muss fallen, man muss die große Erkenntnis gewinnen und dann ist man plötzlich ein neuer Mensch oder hat zumindest keine Probleme mehr. Und das ist halt ein Anspruch, der viel zu hoch ist. Wir wissen heute, dass man Pi mal Daumen etwa die Hälfte aller Menschen, die eine Psychotherapie beginnen, davon längerfristig profitieren. Und profitieren heißt nicht, dass sie sozusagen alle ihre negativen Gedanken und alle ihre Ängste loswerden, sondern sie können besser damit umgehen. Man kann vielen Dingen sozusagen die Spitze nehmen, also die ganz schlimmen Suizidgedanken oder die ganz starken Ängste, die dazu führen, dass Menschen nicht mehr aus dem Haus gehen können. Das kann man reduzieren, aber man wird aus einem ängstlichen Menschen keinen Tollkühn machen und aus einem, der zu melancholischen Gedanken neigt, den völlig umkrempeln. Und es gibt halt einen relativ hohen Anteil von Menschen, bei denen das entweder nicht funktioniert, die Therapie abbrechen, die wirkungslos bleiben oder die auch negative Effekte haben. Also diese ganze Betrachtung von negativen Nebenwirkungen von Psychotherapie wurde viel zu lange vernachlässigt und ist, ich glaube, etwas, was in der Zukunft stärker in den Fokus rücken wird. Mal schauen, was da die Zukunft so bringt.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Steve schreibt, wie gesagt, bei spektrum.de eine Kolumne, ein Quantum Wahrheit und eben sein Buch Seelenzauber, das ja auch die Grundlage unseres Gesprächs heute war. Das könnt ihr lesen, bestellen, ordern. Große Empfehlung meinerseits, euch das mal anzuschauen. Sehr, sehr unterhaltsam und informativ. Und Steve, ich sag vielen, vielen Dank, dass du mal wieder da warst. Schön.
Dankeschön. Ja, wir haben ja in aller Ausführlichkeit heute sprechen können, wir zwei.
Und auch euch sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert doch gerne, wenn ihr zum Beispiel bei Spotify hört, da gibt es ja diese Kommentarfunktion, wie ihr die Folge fandet. Abonniert uns in eurem Podcast-Player und teilt den Podcast natürlich auch gerne. Das hilft uns sehr. Eine neue Folge gibt es dann wie immer kommenden Freitag. Seid gerne auch dann wieder dabei. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.